Die rechtsextreme Szene im Saarland. Eine Bestandsaufnahme aus gegebenem Anlass. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Die rechtsextreme Szene im Saarland. Bekannt ist das Saarland dafür, dass es bekannte NPD-Vertreter auf Wanderschaft schickt. In den hohen Norden etwa, nach Mecklenburg-Vorpommern oder zu dem Nachbarn nach Rheinland-Pfalz. Wenn es vor Ort mit den Strukturen hapert, werden Organisationstalente gebraucht. Zu Hause aber halten sich die Erfolge in bescheidenen Grenzen. Versuche der NPD, Themen zu instrumentalisieren, wie etwa den Bau eines Minaretts oder auch eine Serie von Bränden in der saarländischen Kleinstadt Völklingen, dürfen als gescheitert gelten. Auch die Unterstützerszene aus dem rechtsextremen Umfeld werde kleiner, sagt der saarländische Verfassungsschutz. Kleiner, aber internationaler. Ein Schlaglicht auf die saarländische Szene wirft nun Tonja Koch.
87% der Bevölkerung von Völklingen fühlen sich in ihrer Stadt sicher. Das hat ein von den städtischen Behörden in Auftrag gegebenes Gutachten des Saarländischen Instituts für Prävention ergeben. Es wurde dieser Tage veröffentlicht. Der Völklinger Oberbürgermeister Klaus Lohrich von der CDU darf also durchatmen, denn im Zusammenhang mit einer ganzen Serie unaufgeklärter Brände war ausgelöst durch einen Zeitungsartikel öffentlich darüber spekuliert worden, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Angehörige der rechtsextremen Szene handeln könnte.
Ob es dort einen rechtsradikalen Hintergrund gibt, kann ich nicht beurteilen. Die Polizei hat damals gesagt, es ist nichts feststellbar, nichts nachweisbar.
Das Image der Stadt hat gelitten, denn Völklingen beheimatet mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln als andere saarländische Städte. Der saarländische Generalstaatsanwalt Ralf-Dieter Sahm hat deshalb aufgrund öffentlichen Drucks damit begonnen, unaufgeklärte Brandfälle erneut zu untersuchen. Im Einzelnen werde geprüft, zusammen,
ob in einer Vielzahl von Taten fremdenfeindliche oder rechtsextremistische Bezüge nicht genügend oder nicht vollständig erkannt und aufgeklärt wurden.
Wie viele Völklinger Brandereignisse wieder aufgerollt werden, steht noch nicht fest. Zwischen 2006 und 2011 waren bei einer ganzen Reihe von Bränden mehrere Menschen verletzt worden. Diese hatten sich in Häusern ereignet, die überwiegend von Menschen ausländischer Herkunft bewohnt wurden. Im Rahmen der ersten polizeilichen Untersuchungen war ein rechtsradikaler Hintergrund ausgeschlossen worden. Betrachte man diese Brände allerdings nicht einzeln, sondern in einer Art Gesamtschau, dann, so der Generalstaatsanwalt, drängten sich andere Schlussfolgerungen auf. Ralf-Dieter Sahm.
Stellt man zusätzlich in Rechnung, dass Völklingen einen relativ hohen Ausländeranteil und eine relativ starke rechte Szene hat, dann erscheint nicht ausgeschlossen, dass zumindest zwischen einzelnen Taten oder einem Teil dieser Taten ein Zusammenhang besteht und fremdenfeindliche oder rechtsextremistische Einstellungen, Gesinnungen der Hintergrund waren. Es spricht dann unter Umständen sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, zumindest muss diese in Betracht gezogen werden.
Einer, dessen Haus gleich mehrfach brannte, war der Völklinger Gastwirt Recep Ünsal. In den Ermittlungen der Behörden wurde Ünsal jedoch nicht als Opfer, sondern als potenzieller Täter betrachtet. Von Versicherungsbetrug war die Rede von einer Abreibung im türkischen Milieu. Über Monate wurde Recep Ünsal telefonisch überwacht, ohne dass die Behörden einen sachdienlichen Hinweis erhielten. In Kürze soll er erneut befragt werden. Ünsal, der die traumatischen Erlebnisse noch immer nicht verarbeitet hat, ist erbost darüber, dass die Polizei ihn zum möglichen Brandstifter auserkoren hatte.
Also die Ursache des Ärgers, wie die halt ermittelt haben und auf mich und meine Familie losgegangen sind, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ich war das Opfer. Ich habe alles verloren, meine Zukunft verloren. Ich habe beinahe mein Leben verloren, meine Familie verloren durch den ersten Brand.
Belastet wurde Recep Ünsal offenkundig durch die Aussage eines V-Mannes der Ermittlungsbehörden. Der Gastwirt hat alles mobilisiert, was er mobilisieren konnte, um auf die aus seiner Sicht schreiende Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen, die ihn, das Opfer, zum Täter stempelte. Er verlangt, dass sein ramponierter Ruf wiederhergestellt wird.
Ich will jetzt wirklich, dass die Wahrheit rauskommt, warum dieser V-Mann so gelogen hat. Ich will diesen V-Mann.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt will sich die Staatsanwaltschaft zum Stand des Verfahrens nicht detailliert äußern. Die Zahl der Spuren, die zu den Bränden in Völklingen eingegangen seien, sei dreistellig und jede dieser Spuren müsse erneut gründlich unter die Lupe genommen werden. Das kostet Zeit. Gründlichkeit ginge hier vor Schnelligkeit, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken. Auch Recep Ünsal hat im Moment keine Anhaltspunkte dafür, dass die rechte Szene in die Völklinger Brandserie involviert sein könnte. Der Verdacht läge zwar nahe, nur hören wolle das niemand in Völklingen, so Ünsal.
Die wollen das ja gar nicht wahrhaben. Egal, wo ich hingegangen bin, ne, direkt, oh, keine rechte Szene, direkt so. Also, hallo? Die wollen das gar nicht wahrhaben, also, weil halt Völklingen ein Weltkulturerbe ist, Touristen, wird ja dann schlecht gemacht.
Über die politisch Verantwortlichen der Stadt ist der mediale Rummel in Zusammenhang mit den ungeklärten Bränden wie ein Gewitter hereingebrochen. Doch statt offensiv mit der Situation umzugehen, zieht sich der CDU-Oberbürgermeister in ein Schneckenhaus zurück. Es werde zu oft und zu viel über die angeblich rechte Szene in Völklingen geredet, so Lorich.
Allein die Tatsache, dass die NPD bei uns im Stadtrat ist, rechtfertigt nicht zu sagen, dass wir eine rechtsradikale Hochburg sind. Das sind wir definitiv nicht.
Vor allem die Mitglieder der Linken im Völklinger Stadtrat werfen der Rathausspitze eine Kultur des Augen zu und durch vor. Auf Meldungen der Linken, man müsse zumindest in Betracht ziehen, dass die mutmaßlichen Brandstifter im rechten Lager zu suchen seien, hätten die übrigen Stadtratsfraktionen mehr oder minder mit Unverständnis reagiert. Paul Ganster.
Wir wollten Völklingen schlecht machen, in den Dreck ziehen. Das muss man bis heute hören, wenn man sowas sagt oder vermutet. Und das finde ich eigentlich eine schlimme Sache, so eine Kultur des Wegsehens. Einfach zu sagen, wenn jemand behauptet, Völklingen hat Probleme mit Rechtsextremen, wie jede andere Stadt, dass er dann einfach als Nestbeschmutzer bezeichnet wird.
Nachweislich hat Völklingen mit rechtsextremistischen Umtrieben oder fremdenfeindlichen Tendenzen nicht mehr und nicht weniger Probleme als andere Städte. In diesem Punkt sind sich der christdemokratische OB und der Linke ganz da ausnahmsweise einmal einig.
Direkt eine Fremdenfeindlichkeit würde ich Völklingen nicht attestieren. In Völklingen leben die Menschen ja vielleicht nicht perfekt miteinander, aber ein Stück aneinander vorbei, aber nicht feindlich gegeneinander.
Es gibt allerdings ein stabiles Wählerpotenzial für die NPD. Bei den Kommunalwahlen 2009 erreichte sie 4,6% und ist mit zwei Vertretern in die städtische Versammlung eingezogen. Ungewöhnlich sei dieses Ergebnis keineswegs, urteilt Paul Ganster.
Wir haben ja hier in Völklingen schon in den späten 60ern, Anfang der 70er Jahre in der Innenstadt hier in Völklingen wahnsinnig hohe Ergebnisse der NPD gehabt. Damals war es nicht das Problem der Ausländer, weil die gab es ja in dem Ausmaß überhaupt nicht. Ich denke, die Leute, die hier rechts wählen, das sind eher Leute, die sich von der Politik und von allen anderen im Stich gelassen fühlen.
Zum Zweiten führt Ganster die relative Stabilität für die NPD auch auf historische Zusammenhänge zurück, auf den Mythos Hermann Röchling. Röchling war Großindustrieller, ein Wohltäter, der Arbeit und Wohnungen schuf. Aber Hermann Röchling hatte auch eine andere Seite. Er war ein ergebener Nationalsozialist, der Hitlers Kriegsmaschinerie in Gang hielt und gleich zweimal als Kriegsverbrecher verurteilt wurde. Aber die Menschen zögen es vor, sich an die Wohltaten zu erinnern, so Ganster. Aus dem Kreis der Bewunderer rekrutiere sich ein Teil des Wählerpotenzials der NPD. Ende 2009, zu einem Zeitpunkt, als sich die Schweiz im Wege einer Volksabstimmung gerade dazu durchrang, den Bau von Minaretten zu verbieten, stellte die türkisch-islamische Gemeinde im Völklinger Stadtteil Werden den Bauantrag für das erste Minarett im Saarland. Zur Begründung sagte der heute amtierende Vorsitzende der Gemeinde, Ünal Subaschi.
Ein Fremder hier nach Werden kommt, egal wenn die auch die Weltkulturerbe besuchen, wenn die nach links schauen von der Weltkulturerbe her, da sehen die genau, ach, da ist eine Kirche und auch eine Moschee hier in Werden. Das wollen wir setzen, dass man das auch sieht. Und wenn auch irgendein fremder Moslem hier nach Werden kommt und der braucht eine halbe Stunde lang zu suchen, wo Moschee ist, der braucht nur nach oben zu schauen, sieht die Minarette, dann weiß er genau, hier kann ich beten gehen.
Obwohl nicht mehr nötig war als eine Genehmigung nach deutschem Baurecht und diese stand zu keinem Zeitpunkt außer Frage, verlangte der Völklinger Oberbürgermeister nach einem Moratorium. Die islamische Gemeinde möge doch ein wenig für ihr Vorhaben werben. Über ein Jahr lang geschah tatsächlich nichts, dann aber im November des vergangenen Jahres kam die architektonisch wenig ansprechende Stahlkonstruktion aufs Dach. Oberbürgermeister Lorich ist enttäuscht.
Es wäre sinnvoll gewesen, noch abzuwarten und mit den Menschen vor Ort das ausführlich zu diskutieren und Akzeptanz zu schaffen. Das hat man nicht gemacht und hat es dann sehr schnell auch aufgestellt. Das müssen wir hinnehmen, das ist so und damit sind die Fakten klar. Und die ganzen Integrationsbemühungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sehe ich ja zumindest in der Fortführung als problematisch an.
Das Moratorium, das nach Auffassung des Völklinger Oberbürgermeisters seine Zielsetzung verfehlt hat, verschaffte den Parteien die Möglichkeit, sich in Stellung zu bringen. Die CDU äußert bis heute grundsätzliche Bedenken gegenüber dem Minarett und die NPD versucht weiterhin, den Bau zu instrumentalisieren, die Bevölkerung dagegen aufzuwiegeln. Der langjährige Vorsitzende des Werdener Stadtteilforums, Helmut Tamble, hatte über Monate alle Hände voll zu tun, die politisch motivierte Diskussion über das Pro und Contra eines Minaretts im Rahmen zu halten. Dabei hätten die Leute vor Ort andere, viel praktischere Probleme umgetrieben. Zum Beispiel das zusätzliche Verkehrsaufkommen, das die Moscheebesucher verursachen.
Die Leute bringen das Minarett in einem Satz und in einem Atemzug mit Problemen hier in Werden. Die Leute, die sagen, die Parksituation in Werden ist derart schlimm und es wird von den Türken alles zugeparkt. Ich glaube, es gibt wenige, die sagen, generell, egal was passiert, die türkische Gemeinschaft soll kein Minarett bauen.
Der NPD gelang es allerdings nicht, aus der Diskussion um das Minarett politisches Kapital zu schlagen. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Völklingen im September 2010 unterlag der Kandidat der NPD, Frank Franz, seinen Mitbewerbern deutlich. Franz, der auch Landesvorsitzender im Saarland ist und seit wenigen Monaten Pressesprecher der NPD auf Bundesebene, kam bei der OB-Wahl auf 3,6% der Stimmen. Für die saarländische NPD Hochburg kein vorzeigbares Ergebnis. Das schmale Resultat für den rechten Rand des Parteienspektrums liege jedoch im Trend, sagt der saarländische Verfassungsschutz. Diese Parteien, allen voran die NPD, verlören bei den Wählern an Zustimmung, Helmut Albert, Leiter des saarländischen Verfassungsschutzes.
Der erste Grund ist, die Leute, die in die NPD eingetreten sind, vor einigen Jahren, relativ viele waren das, haben damit gerechnet, dass die NPD in den saarländischen Landtag kommt. Die Wahlerfolge sind ausgeblieben, sie sind enttäuscht. Das zweite ist, die Führungspersonen in der rechten Szene sind auch in anderen Bundesländern aktiv, weil sie dort Geld verdienen und damit fehlen sie natürlich hier für die politische Arbeit. Das heißt also, das Potenzial ist sich vielfach selbst überlassen. Es gibt wenig Impulse innerhalb der Partei.
Neben dem NPD-Landesvorsitzenden Frank Franz gehört auch Peter Marx, Stadtratsmitglied in Saarbrücken, zu den reisenden Multifunktionären der Partei. Er übt das Amt eines Fraktionsgeschäftsführers der NPD im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern aus. Im Sommer 2010 gestand er in einem Interview die Wahlniederlage im Saarland ein.
Hier war die Linke zu stark. Das Wählerpotenzial ist durch einen Lafontaine-Effekt, wie ich das sage, gebunden worden. Und da kamen wir auch nicht richtig ran.
Die NPD, die gerne die Partei der Kümmerer gibt, tut sich augenblicklich schwer, Unzufriedene oder Protestwähler zu mobilisieren. Das dürfte auch für die vorgezogene Landtagswahl im Saarland am 25. März gelten. Letzte Umfragen vom Januar dieses Jahres sehen die NPD gemeinsam mit anderen, den sonstigen Parteien, bei 2%. Nichtsdestotrotz sollen Parteianhänger am Aschermittwoch umworben werden. Die NPD hat nach Völklingen-Werden neben die Moschee ins Kulturzentrum geladen. Rechtlich verhindern lasse sich das nicht, sagt der Völklinger Oberbürgermeister, aber praktische Gründe sprechen dagegen, so Lorich.
Wir haben der NPD mitgeteilt, dass wir an Aschermittwoch keine Hausmeister zur Verfügung haben, um die Halle zu versorgen, weil unsere Hausmeister über Fasching rund um die Uhr Einsatz haben und nach alter Tradition von Aschermittwoch bis Samstag ihre Überstunden zurückfeiern. So, und von daher haben wir im Moment keine Hausmeister, um die Veranstaltung zu betreuen und damit können wir sie eigentlich nicht genehmigen.
Als Gastredner ist der NPD-Fraktionsvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern Udo Pasteurs geladen. Der letzte Auftritt von Pasteurs im Saarland 2009 endete mit einer Verurteilung wegen Volksverhetzung durch das Amtsgericht Saarbrücken. Einen nachlassenden Zulauf verbuchen nach Beobachtung des saarländischen Verfassungsschutzes nicht nur die Parteien auf dem rechten Rand, sondern auch die sogenannte Skinhead- und Kameradschaftsszene im Saarland, Helmut Albert, Leiter der Verfassungsschutzbehörde.
Ich führe das darauf zurück, dass hier die zahlreichen Aufklärungsmaßnahmen staatlicherseits, aber auch von gesellschaftlichen Gruppierungen Wirkung zeigen.
In drei Kameradschaften sind laut Verfassungsschutzbericht aktuell etwa 100 Leute aktiv, die wegen ihres martialischen Äußeren in den Augen der Bevölkerung als besonders bedrohlich empfunden werden. Eventuellen staatlichen Verboten versuchten die Kameradschaften dadurch zu entgehen, dass sie nach außen keine erkennbaren Strukturen aufweisen. Sie vermieden es, Vereine zu gründen, so Albert.
Man sagt, man ist ein Freundeskreis, ein Kameradenkreis. Man trifft sich nur so, es gibt keinen Vorsitzenden, es gibt keinen Kassenwart. Und wenn es sowas gibt, dann wird das nach außen im Verborgenen gehalten.
Die Antifa, die antifaschistische Aktion SAR, die dem Verfassungsschutz äußerst kritisch gegenübersteht, beobachtet die Kameradschaften seit langer Zeit und liefert immer wieder Hinweise darauf, wer sich zu welcher Formation zusammengeschlossen hat. Sie beobachtet Aufmärsche und Veranstaltungen und stellt Fotos der Betroffenen ins Netz. T-Shirts mit eindeutiger Aufschrift oder eindeutige Abzeichen zeugen von Zugehörigkeit und Gesinnungstreue. Aufmärsche und Demonstrationen, die nach wie vor stattfinden, taugen jedoch nicht mehr als Mittel, mit dem junge Leute beeindruckt werden könnten. Die Kameradschaften versuchten vielmehr, junge Leute über kulturelle Angebote zu locken. Timo Reuter, Vertreter der Antifa. Der Name Reuter ist ein Pseudonym.
Das heißt, mit Rechtsrock-Konzerten. Da hat sich vor allem eine Struktur entwickelt, die sogenannten Hammerskins, die weltweit agieren und mittlerweile im Saarland einen ihrer Stützpunkte aufgebaut haben.
Austragungsort dieser Konzerte ist jedoch nicht das Saarland, sondern das angrenzende Frankreich. Das weiß auch der Verfassungsschutz Helmut Albert.
Es gibt zwei Varianten. Die eine ist, man lässt sich durch französische Gesinnungsgenossen, kommunale Hallen oder sonstige größere Veranstaltungsstätten anmieten unter einem Vorwand und führt dann dort Konzerte durch. Die Konzerte haben dort eine Größenordnung bis zu 1500, 2000 Leute, die dort zusammenkommen, aus Deutschland, aber auch aus dem angrenzenden europäischen Ausland. Und die zweite Variante ist die Open-Air-Version. Hier hat eine saarländische Kameradschaft ein Grundstück in Frankreich, das steht im Eigentum. Das hat sie hergerichtet für solche größeren Veranstaltungen und auch schon dafür genutzt.
Internationale Bands treten dort auf, so die Antifa, auch solche, die in Deutschland auf dem Index stünden. Die französische Provinz eröffne den Organisatoren aus der Hammerskin-Szene viele Freiheiten, so der Vertreter der Antifa.
Das ist so eine Art Wohlfühlpark im benachbarten Frankreich für deutsche Neonazis entstanden, der aber maßgeblich von saarländischen Neonazis aus der Hammerskin-Struktur organisiert wird.
Die Hammerskins sind eine neonazistische Vereinigung, die ihren Ursprung in den USA hat und überall auf der Welt in zahlreichen Ländern eigenständige Gliederungen unterhält. Sie machen ihr Geld mit Tonträgern rassistischen Inhalts, die in Deutschland und anderswo nicht offiziell vermarktet werden dürfen. Timo Reuter.
Die Finanzstrukturen, die dadurch entstehen, sind auch nicht zu vernachlässigen. Das sind Konzerte mit teilweise über 1000 Besuchern. Bei Eintrittsgeldern von um die 20 Euro macht das allein an Eintrittsgeldern und vermutlich steuerfrei Einnahmen von über 20.000 Euro.
Ein Wesensmerkmal der gewaltbereiten Skinhead- und Kameradschaftsszene ist ihre grenzenlose Mobilität, Helmut Albert.
Dies ist für eine im Prinzip gewaltbereite Szene, die also bereit ist, für ihre politischen Überzeugungen auch zu illegalen, gewalttätigen, strafbaren Mitteln zu greifen, normal. Die Mobilität ist normal und auch im Rahmen einer solchen Mobilität auch Straftaten zu begehen. Und das ist nicht nur im Saarland so, das ist allgemein so.
Ausdruck dieser Mobilität ist womöglich auch ein Bombenanschlag, der 1999 auf die Wehrmachtsausstellung in Saarbrücken verübt worden ist. Menschen kamen nicht zu Schaden, aber bei der bis heute nicht aufgeklärten Tat war hoher Sachschaden entstanden. Für den saarländischen Verfassungsschutz steht außer Zweifel, dass dieser Anschlag rechtsextremistisch motiviert war. Ebenso klar wie die Motivation erscheint dem Verfassungsschutz jedoch auch, dass der Bombenanschlag auf das Konto von Leuten ging, die nicht im Saarland beheimatet waren, Helmut Albert.
Wir haben damals alle unseren Verdächtigen nachgespürt, also Personen, von denen wir wussten, dass sie Umgang mit Sprengstoff haben, die das Know-how hätten, einen solchen Anschlag zu begehen. Auch da waren keine Ergebnisse zu finden. Wir gehen eigentlich davon aus, dass dieser Anschlag von außerhalb der saarländischen Grenzen kommt.
Die saarländische Generalstaatsanwaltschaft hat den Fall Wehrmachtsausstellung inzwischen an die Bundesanwaltschaft weitergeleitet, damit diese prüfen kann, ob der Anschlag mit der NSU der Zwickauer Zelle in irgendeiner Form in Verbindung steht. Bislang hat der Generalbundesanwalt jedoch noch nicht entschieden, ob entsprechende Untersuchungen in Gang gesetzt werden.
Die rechtsextreme Szene im Saarland, Tonja Koch besorgt uns diese Bestandsaufnahme aus gegebenem Anlass. Morgen dann im Länderreport ab 13.07 Uhr Ländersache Kultur, die Kulturpolitik der Bundesländer Saarland und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Klaus-Stefan Rehfeld.
Deutschlandradio Kultur. Programmtipp. Ein finnisches Multitalent. Der Pianist und Komponist Olli Mustonen spielt mit der Meininger Hofkapelle und stellt in der südthüringischen Theaterstadt auch zwei eigene Werke vor. Finnland und Ungarn. Verwandt in der Sprache, verbunden in der Musik. Werke von Jean Sibelius, Béla Bartók und Olli Mustonen. Mit der Meininger Hofkapelle unter Philipp Bach. In einer Aufnahme vom Mittwoch aus dem großen Haus des Meininger Theaters. Heute Abend im Konzert 20.03 Uhr.